Bevor es mit der aktuellen Podcast-Folge losgeht, ein ganz wichtiger Hinweis in eigener Sache für jeden, der gerne Steuern sparen möchte. Wir haben ein paar Webinare aufgesetzt. Was machen wir da drin, Stefan?
Wir werden 1,5 Stunden Zeit verbringen mit Martin Richter, dem besten Steuerberater für Immobilieninvestoren in ganz Deutschland. So sind wir zumindest überzeugt. Und in dem Webinar wird der Martin einmal strukturiert durch alle Bereiche durchgehen, die ich als Investorin, als Investor drauf haben muss, die ich verstehen muss und wo ich mich strukturieren muss, um wirklich steueroptimiert vorzugehen, sehr, sehr viel schneller Eigenkapital aufzubauen und Vermögen aufzubauen und das Ganze auch mit ein paar Grafiken unterlegen, damit sehr, sehr gut nachvollziehbar ist. Ein paar Downloads wird es geben. Ich glaube, mit die am besten investierte Zeit, die man da reinstecken kann.
Genau, Ehegattenschaukel, 15%-Regel, VV GmbH, Holding, was kann ich alles tun, um Immobilien möglichst steuerfrei zu vererben? All diese Dinge werden besprochen. Es ist ein Live-Webinar, 100% kostenlos. Jeder, der sich anmelden mag, kann das gerne tun. Am besten gleich anmelden, immocation.de/Steuerwebinar. Da gibt es die Termine und da geht es zur Anmeldung. Viel Spaß.
Das war eben auch das Besondere an dem Objekt. Also ich habe es für 400.000 gekauft, habe aber dann auch das Potenzial entdeckt, weil das waren eben jetzt nicht nur das Haus mit so knapp 300 Quadratmetern, sondern eben auch ein Grund mit 1.900 Quadratmetern. Mhm. Und habe da eben schon so von der Struktur und wie es eben liegt, erkannt, dass man die Scheune einfach abreißen kann und da entsprechend auch einen Neubau noch planen kann. Und letztendlich ist es dann so entwickelt, dass im Zuge der Gesamtplanung von diesem Areal wurde dann eben auf dem ehemaligen Scheunengelände wurden da zwei Doppelhäuser geplant. Eine Option war, das dann selber zu realisieren und dann zu verkaufen. Habe mir aber zum damaligen Zeitpunkt dann doch entschieden, einfach nur das Grundstück zu verkaufen an einen Bauträger. Und letztendlich habe ich dann für knapp 400.000 Euro wieder verkauft. Das heißt also, ich musste Planung noch machen, so 50.000, also ein bisschen musste ich noch reinstecken, auch für den Abriss. Aber letztendlich deswegen halt so für den Denkmal selber 400.000 gekauft, das Grundstück eben für 400.000 wieder verkauft. Und ja, von daher so symbolisch dann 1 Euro für das Denkmal mit dann noch 900 Quadratmeter Grund.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Der Harry ist heute hier, ist 54 Jahre alt und investiert in der Metropolregion Erlangen. Kam über seine erste Immobilie 2007 mit 36 Jahren überhaupt in das Thema rein. Hat dann einige oder zwei eigengenutzte Immobilien entwickelt und kam so auf das Thema Immobilienentwicklung. Hat in die Richtung weitergemacht, diverse Projekte entwickelt und dann in das Thema Denkmalimmobilien eingestiegen. Und ich freue mich sehr, heute Harry hier begrüßen zu können, weil Harry ist sehr erfahren in dem Thema Denkmal und wir machen heute einen kleinen Deep Dive eben zu diesem Thema, besprechen konkrete Projekte. Hallo Harry, schön, dass du da bist.
Hi Martin, freue mich, grüß dich.
So, bevor wir einsteigen, kurz natürlich als Intro, ihr wundert euch vielleicht, warum ich hier sitze. Mein Name ist Martin Groschewski, ich bin auch Coach bei Immocation und investiere zusammen mit Marco Stefan Bodo im Bestand in Brandenburg und Nordrhein-Westfalen. Und ich habe die große Ehre, hier heute Marco vertreten zu dürfen in seiner Elternzeit. Das heißt, ihr werdet mich häufiger sehen. Marco ist jetzt in Elternzeit und er hat mich gefragt, ob ich hier Lust drauf habe, ihn zu vertreten. Und natürlich habe ich ja gesagt. Und Harry, du bist heute mein erster Gast in dem Format. Das ist echt cool. Genau, deswegen freue ich mich sehr auf das Gespräch mit dir. Lass uns, würde ich sagen, wie immer von vorne anfangen. Wie und wann kam es zur ersten Immobilie bei dir und warum? 2007, ne, hast du die erste Wohnung gekauft.
Genau, ja, also für mich war es so, schon seit Jugendzeiten hat mich eigentlich so das Thema Finanzen und Anlagen halt interessiert, war da ein bisschen in Aktien investiert und habe aber dann halt natürlich erst so die klassische Laufbahn, so wie viele, halt mit Maschinenbaustudium und Automobilindustrie dann gemacht. Bin 2004 in die Schweiz gezogen, habe in Liechtenstein gearbeitet und habe dann trotzdem halt einfach noch nach Anlagemöglichkeiten gesucht. Und da ist man dann eine Bestandswohnung, wurde mal angeboten. Kaufpreis war relativ günstig, war schon vermietet und interessant war einfach halt dann auch so der entsprechende Hebel, Fremdkapitalhebel zu nutzen und mit relativ geringem Eigenkapital eben so die erste Immobilie dann auch aufzubauen, ohne jetzt großen Plan zu sagen, okay, da soll was Großes drauf werden, aber einfach so als Ergänzung zum bestehenden Aktienportfolio habe ich da die erste Zwei-Zimmer-Wohnung in der Schweiz gekauft.
Okay, also du hast vorher schon in Aktien investiert.
Jawohl.
Und dann eben bist du auf das Thema Immobilien gekommen und dann die erste Wohnung 2007 jetzt in der Schweiz gekauft. Das war eine Bestandswohnung, richtig? Als Kapitalanlage. Und dann kamen einige dazu, ne? Ich sehe in deiner Portfolioübersicht, du hast dann zwei weitere Wohnungen entwickelt zum Eigennutz. Ein Einfamilienhaus und eine Doppelhaushälfte.
Genau. Also war so, in der Schweiz, da habe ich dann 2014 habe ich dann eine weitere Wohnung gekauft. Mhm. Das war eine Zwangsversteigerung. Ich hatte aber das Objekt schon vor 5 Jahren auch schon mal angeschaut zum Eigennutz. Mhm. Und als es dann zur Versteigerung kam, wusste ich eigentlich, ja, okay, das ist eigentlich ein solides Gebäude, noch nicht so alt. Ein Freund von mir hat auch da drin gewohnt. Und so hatte ich halt auch dann einen guten Einblick von dem Objekt und habe das zu einem relativ günstigen Preis dann auch noch ersteigern können. Das war 2014. 2010 hatte ich dann für den Eigenbedarf ein Einfamilienhaus gebaut in der Schweiz mit meiner damaligen Frau. Und war ich auch da spannend. Ich habe jetzt da keine Eigenleistungen verbracht, was so Handwerkliches anbetrifft, aber einfach so die ganze Planung was das anbetrifft, so die Grundrisse und die Bodenbelege und so ein paar schöne Details, die wir einfach da verwirklicht haben. Und das hat mir dann auch Laune gemacht, ja.
Okay, spannend. Also nochmal chronologisch, 2007 die erste Wohnung zur Kapitalanlage.
Genau.
2010 hast du dann eben den ersten Neubau als Einfamilienhaus für dich zum Eigennutz realisiert.
Jawohl.
2014 dann die zweite Wohnung gekauft, eben Jawohl. Über die Zwangsversteigerung. Und 2016, da warst du ja schon wieder zurück, ne, in Erlangen.
Genau.
Dann das zweite Haus entwickelt als Doppelhaushälfte zum Eigennutz.
Genau, also 2015 gab es bei mir bei so einem kleinen Bruch, also ist meine Frau verstorben und da war ich so die Neuorientierung und auch jetzt eigentlich den Weg von der Automobilindustrie. Ich habe mir das sehr wohl gefühlt, war eine tolle Zeit, aber ich bin dann eben 2016 zurück in meine alte Heimat nach Franken gezogen wohne jetzt eben hier in Erlangen. Und ja, auch der 2016 habe ich halt auch angeschaut, okay, möchte ich was mieten, möchte ich was kaufen und habe da dann auch dann weitere Objekte entdeckt, also eins in Forchheim hier in der Region oder auch in Nürnberg. Mhm. Das eine war ein Reihenhaus, das andere eine Vier-Zimmer-Wohnung, beides Neubau und eben auch nochmal so als klassischer Kapitalanleger. Mein Fokus war damals, Zinsen waren sehr niedrig, aber ich wollte relativ wenig halt mit Reparaturen zu tun haben. Ne? Also das war für mich deswegen der Fokus auf Neubau, wo ich erstmal 5 Jahre Bauträgergarantie habe und erstmal keinen Ärger habe und jetzt keinen tropfenden Wasserhahn oder viele andere Themen oder da, dass die Elektrik ausgetauscht werden muss. Das war zum damaligen Zeitpunkt, wo ich gesagt, nee, das ist nicht so mein Fokus, sondern einfach günstig einkaufen, günstig finanzieren einfach da laufen lassen ohne großen Aufwand.
Okay, genau, das war ja schon jetzt vor 9 Jahren mittlerweile. Jetzt läuft es ins 10. Jahr rein, ne? Weil ich sehe, 2016 hast du die gekauft.
Genau, jawohl.
Und spannende Frage, weil das beschäftigt ja auch viele heutzutage, ne? In der heutigen Zeit haben wir auch vor allem QNG-Standardmöglichkeiten mit der Sonderabschreibung. Wir haben ja ohnehin gerade die degressive Abschreibung für Neubau, dann die Sonder-AFA bei QNG-Standards. Mhm. Würdest du sagen, das war für dich damals eine gute Entscheidung mit Neubau, also jetzt 9 bis 10 Jahre später?
Ja, definitiv. Also letztendlich, weil das war für mich damals zu den günstigen Zinsen eine 100% Finanzierung. Ich habe damals auch im öffentlichen Dienst gearbeitet, da war ich der Liebling der Banken. Letztendlich war das einfach mit relativ wenig Aufwand, wenig Sanierungen, wegen Problemen, eine entspannte Anlage. Ne? Okay. Und haben sich jetzt natürlich in den letzten 10 Jahren auch gut entwickelt. Und jetzt ist halt die Frage nach den 10 Jahren, halte ich es weiter im Bestand, verkaufe es an Dritte oder übernehme ich es in eine VV GmbH? Die Frage muss man jetzt im Sommer dann halt stellen. Es gibt schon gewisse Überlegungen, wie gesagt, entschieden wird dann im Sommer, je nachdem, wie dann halt da wirklich die Zins- und Marktlage ist. Aber da ist es so eine der Aufgaben in diesem Jahr.
Okay, und welche Zinsen hattest du festgeschrieben für wie lange?
Ich hatte mir auf 10 Jahre festgeschrieben. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Ne? Ja, hätte ich doch auf 20 Jahre. Wobei bei mir schon bei den Objekten so die Perspektive war, das nicht länger als 10 Jahre zu halten, ne? Sondern eben nach 10 Jahren auch wieder zu verkaufen. Und ich weiß noch damals in der Schweiz, das Einfamilienhaus finanziert habe, da hieß es auch, Herr Scharnweber, die Zinsen sind historisch niedrig, also niedriger wird es nicht mehr sichern, ne? Und das war dann für 10 Jahre dann auch festgeschrieben für 2,7%.
Ne? Also, das war der Neubau 2016?
Für 2010.
Achso, okay, und der Neubau 2016?
2016 waren, das waren 0,99.
Ja, das waren Zeiten, ne?
Genau, ja.
Genau, deswegen, also ich verstehe auch total den Ansatz, wenn du sagst, auf 10 Jahre, ne? Dass der Anlagehorizont ohnehin auf 10 Jahre war. Ja. Wir haben jetzt für uns zum Beispiel entschieden, weil wir kaufen ja sanierungs- oder entwicklungsfähige Mehrfamilienhäuser, dass wir viel auf 20 Jahre festgeschrieben haben, ne? Eben aus dem Grund. Und das würde ich auch immer wieder empfehlen, wenn Leute jetzt nicht sagen, Anlagehorizont ist auf 10 Jahre, wie bei dir, was ja auch sinnvoll ist mit steuerfreien Verkäufen, dann auf jeden Fall festschreiben. Wobei auch dann, ne, vielleicht sogar sinnvoll, weil man hat ja dann Sonderkündigungsmöglichkeiten. Mhm. Okay, aber genau, die zwei hast du dann gemacht und würdest es auch genau so nochmal machen. In der heutigen Zeit würde ich auch sagen, ne, Neubau kann auch spannend sein, wenn man eben zu guten Kaufpreisen einkauft mit Sonderabschreibung, ne, degressive Abschreibung, Sonder-AFA. Die Zinsen sind natürlich jetzt ganz woanders als noch vor 10 Jahren, aber ich glaube, das kann trotzdem sinnvoll sein. Aber natürlich bei Bestandsentwicklungen bekommt man höhere Renditen, aber trotzdem, ich glaube, für Leute wie bei dir damals, ne, wenig Zeit vielleicht, wenig Instandhaltungsrisiko, kann das sinnvoll sein. Aber jetzt kommen wir zum Kern sozusagen unseres heutigen Gespräches, denn du hast dann zusammengefasst bis 2015 in der Automobilindustrie gearbeitet, dann im öffentlichen Dienst 2016 bis 2018 in Erlangen, und dann hast du eben in der Zeit das Reihenhaus gekauft und eine 4-Zimmer-Wohnung. Und eine Praxis, ne, in Erlangen auch, als Bestandsobjekt. Und kamst dann 2018 zum ersten Denkmalobjekt. Und seitdem hast du auch angegeben, ne, im Vorgespräch bist du selbstständig sozusagen als Investor. Ja. Immobilieninvestor mit Privatbestand und mittlerweile einer GmbH. Hat aber 2018 angefangen mit dem ersten Objekt in Eckental-Eschenau. Wie kam es überhaupt dazu? Warum bist du jetzt in das Thema Denkmal eingestiegen? Vorher warst du ja ein bisschen im Bestand, dann im Neubau. Wie kam es jetzt zum Thema Denkmal und warum dann gleich Vollzeit?
Ja, also der Game Changer war so ein bisschen 2016, als ich da eben diese Doppelhaushälfte in Erlangen gekauft habe mit meiner damaligen Partnerin. Das war ein Altbau von 1935 und die haben halt komplett saniert. Ne? Und das war dann so eine, auch da wieder eine spannende Aufgabe, das entsprechend zu planen. Ne? Wir haben nach hinten raus, also war kein Denkmal, aber zum Garten raus haben wir noch einen Anbau mit realisiert, haben ja da einfach die Grundrisse umgestaltet. Ne? Und ich habe da auch da wieder jetzt nicht selber Hand angelegt, ne, sondern habe das an einen GU dann vergeben. Aber allein schon diese Planungsphase, ne, diese Entwicklung, ne, welche Materialien, wie gestaltet man das Ganze, wie nutzt man das, dann so einen Wäscheabwurf integrieren, also so viele so Details, habe ich einfach gemerkt, nee, das macht mir Spaß. Ne? Und das und letztendlich dann auch mit dem Generalunternehmer, den ich da zusammengearbeitet habe, wir haben dann noch ein weiteres Projekt mal verfolgt, ein Indoor-Spielplatz in Erlangen, das war mal so auch eine Idee. Und durch diese verschiedenen Berührungspunkte ist er dann auf mich zugekommen und hat ihm gesagt, ja, ob wir gemeinsam eine Firma gründen. Und so haben wir dann in 2018 eine gemeinsame Firma gegründet, mit dem Fokus eben auch auf Sanierungen. Er hat das schon seit vielen, vielen Jahren gemacht. Und meine Aufgabe in der Firma war dann eher so der Fokus von die Objekte zu finden. Und er saniert dann mit seiner Firma. Ich kümmere mich wieder ein bisschen mehr um den Vertrieb. Und so ist eben dann 2018 unsere gemeinsame Firma entstanden. Na, und auch 2018 habe ich dann nochmal im Privatbestand ein Objekt gekauft, eben das erste Denkmal in Eckental-Eschenau. Und letztendlich, das war auch schon länger ausgeschrieben. Also ich suche dann jetzt auch, ich habe jetzt zwar inzwischen schon gewisse Kontakte, aber in der Regel die meisten Objekte finde ich auch über die gängigen Portale. Mhm. Und das ist mir auch schon eben aufgefallen, dann schon länger drin. Und das ist eben ja so ein alter Sandsteinbau mit ja damals 2 Wohneinheiten und einem größeren Grundstück mit fast 2000 Quadratmeter, allerdings mit einer Scheune und einem Anbau, sehr baufällig. Also es war schon gefährlich, das zu betreten. Aber da ich immer aus der Region komme, kann ich eben den Standort mit Eckental, Eschenau, ist Einzugsgebiet von Nürnberg. Und mir hat einfach auch dann das Gebäude einfach gefallen, so die Substanz, ne, diese Sandsteinbauten. Ja, habe auch dann eben erkannt, dass man eben auf diesem Grundstück dann auch noch das entsprechend entwickeln kann und da eben auch noch mit dem Neubau noch mit drauf planen kann.
Ah, spannend. Okay, also das war dann eben 2018 und das war dein erstes Objekt, was du sozusagen dann als Denkmal gekauft hast.
Genau, ja.
Und dann 2018 auch nochmal den Bauernhof, ne, mit dem Geschäftspartner zusammen? Parallel
sozusagen? Ja, das war parallel, das war in Nürnberg.
Ja. Also lass uns mal in das Objekt einsteigen, weil darüber haben wir ja schon kurz im Vorfeld gesprochen. Du hast mir auch schon einige Bilder geschickt. Im YouTube-Video können wir auch einige Bilder einblenden. Das heißt, wer das als Podcast hört, kann sich auch mal das Video anschauen. Da werden wir einige Bilder einblenden und einige Inhalte. Aber wir machen es auch so im Gespräch, dass man das auch nur zuhören kann, ohne es sehen zu müssen. Genau, also du hast jetzt eine kurze Intro gemacht, aber was mich jetzt erstmal interessiert, wie hast du das überhaupt gefunden? Weil du hast jetzt gesagt, du findest die Objekte über gängige Portale, also Immobilien-Scout und Co. Mhm. Wie war das bei dem Objekt? Das war auch online, hast du gesagt? Wo war genau. Das online, wie lange und wie kam es dazu?
Ja, das war eigentlich letztendlich so, ich glaube, so fast 9 Monate war das online. Mhm. Und ja, dann war halt auch schon ausgeschrieben ein Liebhaberobjekt, ne? Und das ist schon ja oftmals auch heutzutage noch so ein Zeichen dafür, oh, es gibt gewisse Herausforderungen, man muss es mögen, ne? Und wenn man sich auch so das Objekt dann angeschaut hat, da war eben mit Hausschwamm halt noch befallen, ne? Und ja, seit 10 Jahren nicht mehr bewohnt, keine Heizung, und ja, also hat man schon etwas Fantasie gebraucht, um ja dann das Potenzial zu erkennen, sagen wir so.
Okay, und wie war das konkret? Das war aber online bei Immobilien-Scout 24, nehme ich an.
Ja, Immowelt, ja, genau.
Oder Immowelt. Immowelt, ja. 9 Monate war es online, hast du gesagt?
Genau, jawohl.
Und dann hast du es gesehen, bist einfach zur Besichtigung gefahren direkt. Mit dem Makler oder wer war vor Ort
bei der Besichtigung? Der Makler war vor Ort, genau.
Okay.
Und es gab da schon gewisse Untersuchungen, ne, eben dass der Hausschwamm, dass da eben jetzt also kein dieser gefährliche oder bösartige ist, sondern ja, also noch der gutartige, aber natürlich auch trotzdem halt eine gewisse Herausforderung dann gestellt hat. Es gab schon gewisse Untersuchungen auch vom Denkmalamt, und ja, letztendlich damals war ich nicht eben mit dem Denkmalamt vielleicht fast ein bisschen blauäugig. Ich habe mich da noch nicht ganz im Detail dann darüber informiert oder abgestimmt, habe halt das Gespräch gesucht mit dem Denkmalamt, was denn so zu erwarten ist, ja, das letztendlich so der Erstkontakt oder auch so die Gespräche haben mich jetzt nicht abgeschreckt, und habe gesagt, und auch durch mit meinem erfahrenen Geschäftspartner, der dann auch die Sanierung halt mit betreuen kann, ja, war bei mir eigentlich so die Angst genommen und einfach mal der Wille und der Mut zu sagen, das probiere ich jetzt mal, weil ich einfach das Gebäude so reizvoll fand.
Okay, ja, spannend, weil das ist eben für alle spannend, glaube ich, ne? Also viele stehen vor dieser Herausforderung, eine Vision zu haben, weil ich finde deine Vision, deine Idee total cool. Du hast ja auch im Vorfeld mir was geschickt, wo du geschrieben hast, dass du dich nicht als irgendwie voll Profi-Investor siehst, ne? Der knallharte Investor, sondern eher als Entwickler der alten Objekten wieder Leben einhauchen will, was ich auch total schön finde. Und ich glaube, das würden einige wollen, weil die Idee ist ja total schön. Aber man steht natürlich dann vor einer Immobilie, die seit 10 Jahren nicht bewohnt ist, wo man erstmal ja wie der Axt vom Berg steht, ne, und nicht so die Sanierungskosten einschätzen kann. Aber hier gab es eben Gutachten, hast du gesagt? Die wurden im Vorfeld schon gemacht?
Genau, ja. Also gab es gewisse Gutachten, was die Statik anbetrifft und dann eben auch, was die Restauratorik anbetrifft. Das wurde schon vom Voreigentümer noch schon was erledigt.
Okay, also Gutachten gab es. Du hattest den erfahrenen Geschäftspartner an der Seite, der auch den Sanierungsaufwand gut einschätzen konnte.
Ja.
Das war wichtig. Und du hast dich schon vor Kauf, du hast zwar, glaube ich, gesagt, zu wenig, aber trotzdem mit der Denkmalschutzbehörde abgestimmt.
Ja, also das ist jetzt auch in den Folgejahren einfach so das Lessons learned. Das ist ganz entscheidend, sich frühzeitig mit der Denkmalbehörde abzustimmen. Ne? Weil ich höre jetzt auch von den verschiedenen Investoren, ne, die halt auch über die Denkmalbehörde schimpfen. Aber oftmals ist es halt einfach so, dass halt dann erstmal ja, irgendwas abgerissen wird, irgendwas gebaut wird und dann irgendwann kommt die Denkmalbehörde drauf, oh, da ist irgendwas passiert, da ist was im Laufen. Und dann ist halt so sprichwörtlich die Kacke am Dampfen, weil dann schalten sie oftmals auf stur, ne, und dann wird blockiert, dann wird Strafen und dies und jenes und dann wird gar nichts mehr genehmigt. Aber meine Erfahrung ist, wenn man halt die frühzeitig einbindet, es ist meistens so, dass sie doch halt auch froh sind, dass jetzt mit diesen Denkmälern halt auch was passiert. Ist in dem Fall also seit 10 Jahren unbewohnt, verfällt nach und nach, Holzbock war im Dachstuhl, ne, und die sind oftmals froh, wenn sie sagen, okay, nee, da kommt jemand und packt es an. Ja, und dann lassen sie oft auch mit sich reden. Ne? Es ist immer noch so ein People-Business, also weil da gibt es jetzt weniger jetzt so Bauvorschriften mit Dachneigung oder dieses und jenes, sondern ich habe so die Erfahrung gemacht, es ist ein bisschen personenabhängig. Und der eine Denkmalschützer, der hat halt vielleicht den Fokus auf ja, die Fenster, ne, und andere, die auf den Putz und andere dies und jenes. Aber letztendlich, ja, man kann da wirklich mit ihnen reden und einfach halt das Gemeinsame dann auch abstimmen. Ne. Und das war eben auch da dann der Fall, als wir dann halt so uns überlegt oder als ich mir überlegt hatte, da eben 3 Wohnungen zu realisieren, hatten wir erstmal so das Nutzungskonzept halt auch mit erstellt. Und dann aber auch so ein Maßnahmenkatalog, ne, wo einfach dann besprochen wurde und definiert wurde, was wird jetzt alles gemacht, was wird jetzt alles verändert. Und dann hieß es halt, okay, ja, die Fenster müssen ausgetauscht werden. Und dann war halt die Auflage, okay, Holzfenster, da muss man dann auch dann das Design der Fenster dann auch mit dem Denkmalamt abstimmen. War Balkonanlage vorgesehen, Denkmalamt sagt, ja, kein Problem, ne, und einfach so diese verschiedenen Maßnahmen in Eingriff ins Gebäude werden halt abgestimmt und letztendlich kann man sich halt dann da, ist wie so ein Fahrplan und kann man sich dann da halt auch im weiteren Bauverlauf einfach halt dann durchhangeln und das stimmt man im Vorfeld ab und ja, dann gibt es manchmal noch dann konkrete Abstimmungen, die notwendig sind, wenn jetzt die Fenster konkret halt dann vergeben werden, dann man sagt so, man schickt nochmal eine Skizze ans Denkmalamt und lässt es noch freigeben oder beim anderen Objekt, es geht nochmal die Hausfarbe, ne, wo man einfach sagt, okay, verschiedene Farbmuster, ne, aber letztendlich bin ich da dann auch, ja, leidenschaftslos, also was jetzt so die Hausfarbe anbetrifft, ne, und wenn ich sage, hey, das soll jetzt so dieser Gelbton sein, dann ist es halt so, ne, und aber auch da, das geht in der Regel relativ zügig, ne, also ich glaube, bei einem hatten wir so eine architektonische Änderung, dabei Genehmigung innerhalb von einer Stunde frei, ne, also haben wir das hingeschickt, eine Stunde später, ja, hat es noch entschuldigt, ja, ich war gerade in der Mittagspause und konnte ihn sofort antworten, aber innerhalb von einer Stunde haben wir die Freigabe gehabt. Ne? Also deswegen ist es nicht so, dass es immer ewig dauern und blockiert wird. Manche Prozesse ja, aber wenn man sie gut einbindet und wenn man da entsprechend das, ja, auch ein Draht aufbaut, ist eben vieles möglich.
Ja, spannend. Das betrifft ja auch nicht nur Entwickler wie dich, ne, die sozusagen leerstehende Immobilien kaufen. Ich kenne das ja auch aus dem Bestand. Wir haben auch einige Fassaden, die unter Denkmalschutz stehen. Und dann müssen wir uns auch bezüglich der Farbe, eben wie du sagst, aber auch bezüglich der Stuckelemente, Dämmungen und Co. Ja. Mit der Denkmalschutzbehörde einigen. Okay, aber Lessons learned, das heißt, was du jetzt heute machst ist und empfehlen würdest, vor Ankauf dich aber mit der Behörde genauer abzustimmen, ne? Sozusagen dieses Konzept zu machen. Keine Detailplanung, das ist dann im Laufe der Sanierung, habe ich verstanden, mit den Fensterskizzen und Co. Aber zumindest grob mit der Behörde zu sprechen, was überhaupt notwendig ist, ne? Welche Fenster, sind Balkone möglich, kann ich die Scheine abreißen oder nicht? Das heißt, im Vorfeld sprichst du dich mit der Denkmalschutzbehörde ab, zum Grobkonzept und wirst dann im Laufe der Zeit bei der Umsetzung, bleibst im Kontakt mit der Behörde und schickst dann eben technische Unterlagen, Skizzen rein, um Freigaben zu bekommen. Und machst es dann peu à peu, ne? Schritt für Schritt im Laufe der Entwicklung. So habe ich es verstanden.
Nein, also in der Regel ist es so, dass ich halt vor dem Ankauf den Kontakt suche. Ne? Mhm. Einfach um wirklich zu verstehen, okay, was gibt's vielleicht schon auch für Unterlagen, was gibt's schon für Untersuchungen, was ist die Historie und einfach und was ist möglich. Ne? Mhm. Also beim anderen Objekt, zum Beispiel im Schlüsselfeld, da war der Dachausbau auch dann relevant und da war einfach dann vor dem Ankauf, wollte ich einfach sicherstellen, dass da die Denkmalbehörde mitgeht. Ne? Dann haben wir einen Vororttermin gemacht, ne? Sie haben sich angeschaut und ja, okay, nee, Dachgauben sind da möglich, um die Belichtung dann zu schaffen, weil eben auch so ein ganz großer Dachstuhl einfach da vorhanden war, im guten Zustand. Ne? Und so war einfach dann da schon mehr oder weniger das Go, dass der Dachraum ausgebaut werden kann.
Okay, genau. Das heißt, im Vorfeld abgestimmt, genau, und dann weitergemacht.
Genau, okay. aber dann ist eben so, jetzt dann auch bei diesem Vorgespräch wird dann oftmals definiert, okay, was sind die Erwartungen von der Denkmalbehörde und das deswegen auch dann wichtig, was sind schon für Voruntersuchungen dann gelaufen. Jetzt in Eckental war letztendlich nur so ein Maßnahmenkatalog dann notwendig. Beim anderen Objekt in Scheinfeld waren jetzt auch wenig Auflagen und wenig auch so, Vor- oder Bestandsuntersuchungen dann notwendig, weil das war jetzt im Innenbereich jetzt nicht so ganz historisch wertvoll aus Denkmalschutzsicht. Dagegen beim jüngsten Objekt in Schlüsselfeld, da hieß es dann, nee, es muss erstmal dann, da gibt's wenig Unterlagen, auch bei der Denkmalbehörde, und da muss erstmal ein sogenanntes Vorprojekt stattfinden. Mhm. Ja, und das ist dann, ja, es hat, die wesentlichen Bestandteile sind ein statisches und Tragwerksgutachten, mhm. Dann ein restauratorisches Gutachten, wo halt ein Restaurator kommt und dann auch Proben entnimmt von den einzelnen Gebäudeteilen und das Alter dann auch bestimmt. Dann gab es noch ein Holzschutzgutachten und halt auch noch ein Aufmaß, ja, um einfach den Bestand genau zu dokumentieren und auf dieser Basis dann halt zu sagen, okay, das ist jetzt der Ist-Zustand. Dann sieht man eben auch genau, aus welchem Jahr stammt welche Mauer. Weil dem Denkmalamt, also gerade beim Einzeldenkmal, ist es so, dass auch der Innenbereich geschützt ist erstmal und das Denkmalamt da auch relativ wenige Eingriffe in die Grundrisse dann erlauben möchte. Mhm. Ja, und das gab aber über die Jahrhunderte, kann natürlich sein, dass auch manche Mauern auch später erst dazugekommen sind. Und dann wurde festgestellt, nee, die ist irgendwann in den 60er Jahren, wurde da irgendwie noch eine Trennwand reingezogen, die kann wieder weg. Ja, und das ist halt einfach so dann die Grundlage, dann zu sagen, okay, was ist jetzt wirklich erhaltenswert, was ist nicht erhaltenswert, wie teile ich es dann praktisch dann neu auf und was möchte ich draus machen? Möchte ich jetzt dann eine Wohnung pro Stock oder möchte ich drei Wohnungen unterbringen? Das sind dann so die weiteren Überlegungen auf Basis dieses Vorprojekts.
Okay, ja, spannend. Und lass uns jetzt in Eschetal bleiben.
Okay.
Eschenau, Eckental, Eschenau. Ja, ja. Weil zu Scheinfeld kommen wir gleich. Wir haben ja gesagt, wir besprechen erstmal die Herausforderungen, ne, die es gab in Eckental, Eschenau und schauen uns dann die Zahlen in Scheinfeld an, weil es aktueller ist. Wir haben jetzt verstanden den Vorgang sozusagen, den Verlauf, wann du wie kaufst, was du vorher prüfst. Und du hast mir jetzt Folien geschickt, wo du einige Herausforderungen beschrieben hast in dem ersten Projekt Eckental, Eschenau. Okay. Nämlich Zustand des Hauses, Finanzierung, Denkmalschutzauflagen und Handwerker. Lass uns die einzelnen Punkte gerne durchgehen und du kannst uns gerne sagen, was da die Probleme waren und wie du sie gelöst hast, weil ich glaube, das ist extrem spannend. Du hast nämlich zum Beispiel gesagt, das war ja ein Dreifamilienhaus, ne, mit baufälliger Scheune. Dein Ziel war es ja, daraus drei Wohnungen auch zu machen, im Bestand zu behalten und dann hinten das Grundstück weiterzuentwickeln.
Genau.
Die erste Herausforderung, die du hier gesehen hast, die ich auch sehe auf den Bildern, ist der Zustand des Hauses. Du hattest nämlich mindestens 10 Jahre keine Bewohner drin, keine Heizung, Sanitär, Elektro komplett veraltet, Pilzbefall und Hausbockbefall. So. Ja. Was war da dein Ansatz, deine Lösung? Warum hast du es trotzdem gekauft?
Ja, also mein Ansatz bei diesen Sanierungen von Denkmälern, mein Fokus ist auch, dass die leerstehend sind. Dass ich jetzt da nicht irgendwas mit Mietern im Bestand schauen muss, okay, irgendwie drumherum basteln, sondern das Haus steht leer und letztendlich, es wird fast alles neu gemacht. Ne? Also ich achte schon drauf, ob es jetzt zum Beispiel so Setzungsrisse gibt, ne? Oder einfach allgemein, wie ist das Fundament, wie ist das Dach. Ne? Dach ist auch noch leichter lösbar, weil zur Not kommt einfach ein neuer Dachstuhl drauf. Ne? Ist natürlich halt nochmal ein erheblicher Kostenfaktor, aber auch lösbar. Wenn aber zum Beispiel halt einfach Ersetzungsrisse sind und das Fundament nicht passt, lasse ich die Finger davon. Ne? Weil das wird richtig aufwendig. Gibt es zwar auch dann Spezialisten, und die dann sich darauf fokussieren, aber das ist halt nichts für mich. Ne? Aber ansonsten, wenn jetzt so das Haus solide dasteht mit den Mauern und das jetzt seit 150 Jahren dann da steht, gehe ich davon aus, dass die Mauern auch länger dann stehen bleiben. Und alles andere, ne, wenn jetzt die Elektrik uralt ist oder die Sanitär oder die Zuleitung oder sonst irgendwas, das wird eh neu gemacht. Ne? Also da letztendlich der sonstige Zustand von den technischen Anlagen ist mir relativ egal, weil das wird eh auf neuesten Stand gebracht.
Ja. Okay, ja, verstanden. Und hier war es auch so, der Dachstuhl war in Ordnung, ne? Da musstest du gar nichts machen.
Ja doch, da war Holzbockbefall.
Okay, weil du hast hier geschrieben, Dachstuhl war okay.
Ja, der Dachstuhl selber war okay, war aber mit Holzbock befallen. Aber auch da ist eben auch da die Möglichkeit, das Ganze aufzuheizen. Das heißt, es kommt also eine große Folie aufs Dach, wird dann halt über einen längeren Zeitraum auf 60 oder 80 Grad wird es dann erhitzt. Und dadurch wird halt der Holzbock abgetötet Und dann hast du einfach die Balken sind wieder okay. Ja, also natürlich müssen die halt noch nicht so stark befallen sein, dass es wirklich statisch gefährdet ist. Ne? Aber wenn das leichter Befall ist, ist das einfach eine Möglichkeit, da einfach Ruhe zu haben. Hat damals 6.000 Euro gekostet. Von daher also ja ein gewisses Kostenfaktor, aber im Gesamtcontent ja noch wirklich überschaubar.
Was genau gar nicht so teuer ist, ne, wie man denkt. Weil viele schrecken ja total zurück, wenn sie hören Holzbock oder lesen, dass ein Holzgutachten und Holzbock wurde entdeckt. Und wie du sagst, 6.000 Euro, ne? Später hast du das Thema gelöst.
Genau, ja.
Also das war lösbar und auch vor Pilzen, ne? Schreckst du nicht zurück.
Kommt drauf an, was für ein Pilz ist, ne? Aber auch da, weil die Entsorgung hat dann oder die Sanierung von dem Boden hat dann 8.000 Euro gekostet. Und ja, das war ihm dann auch da lösbar, musste entsorgt werden. Aber ja, war einfach auch da überschaubarer Kostenfaktor.
Okay, und nochmal kurz, weil es, glaube ich, für auch die Zuhörer und Zuhörerinnen spannend ist. Wovor schreckst du zurück? Du hast jetzt gesagt, Setzungsrisse. Zu große Setzungsrisse wahrscheinlich, ne? Sind für dich ein K.O.-Kriterium.
Genau.
Gibt es noch weitere Punkte, wo du sagen würdest, nee, kaufe ich auf keinen Fall?
Also zum einen Lage. Mhm. Ne? Wenn die Region zu ländlich ist, ist es einfach schwierig. Ne? Also weil es muss schon halt dann einfach eine weitere Nutzung halt dann sinnvoll möglich sein, weil, wie gesagt, ist eine gewisse meine Leidenschaft bei mir, aber keine Liebhaberei. Mhm. Ne? Und wenn einfach dann so die potenziellen Mieterträge oder Vermietbarkeit oder dann auch der Verkauf einfach aufgrund der Region einfach schwierig ist, lasse ich die Finger davon, weil letztendlich so eine Sanierung, ob die jetzt in München stattfindet oder eben im Randgebiet kostet das Gleiche oder fast das Gleiche. Ne? Mhm. Und deswegen muss einfach da auch dann der Standort selber schon passen. Ne? Also es gibt viele abgelegene, schöne Häuser, aber das dann zu vermieten, ne, oder dann auch da wird zu verkaufen, ist einfach schwierig. Und deswegen ja auch da Lage. Das ist das eine. Ich achte auch noch stark drauf, wie gesagt, also aufs Fundament, ne, dass da keine Setzrisse sind. Dass einfach die Grundsubstanz eben auch gut ist, aber auch vom Haus selber ist mir zum Beispiel auch wichtig, dass eine entsprechende Deckenhöhe auch vorhanden ist, ja, weil ich arbeite gerne halt dann mit Wärmepumpe und Fußbodenheizung und es gibt halt viele ältere Gebäude, ne, die sind ja 2,20 Meter Deckenhöhe, haben auch ihren Reiz und auch ihren Charme, aber da lasse ich auch die Finger davon, ist nichts für mich. Ich achte dann eher darauf, dass eben da ja fast schon so herrschaftliche Häuser sind, wo dann halt einfach ja Deckenhöhe von 3 Meter dann sind, wo man dann sagt, okay, man kann die Versorgungsleitungen unter der Decke unterbringen, man kann mit Fußbodenheizung arbeiten und hat dann einfach da halt eine moderne Technik, schönes Raumgefühl, moderne Heizsystem und ja, das muss halt einfach dann möglich sein.
Okay, ja, spannend.
Also wichtig ist auch noch ein weiterer Punkt, also auch der Grundriss, weil wie schon gesagt, in der Regel kann man beim Grundriss nicht so viel verändern beim Einzeldenkmal. Und wenn da zum Beispiel das Treppenhaus an der falschen Stelle liegt, das ganze Gebäude irgendwie dann durchschneidet, weil es halt so vom Charakter ein Einfamilienhaus ist, und man einfach dann schwer Wohnungen einplanen kann, ne, dann wird es einfach auch schwierig. Ne? Und da achte ich einfach schon drauf, dass jetzt so von den bestehenden Grundrissen da möglichst Wohnungen schon auch vernünftig geplant werden können, ne, dass idealerweise halt auch die Bäder und Küchen dann übereinander liegen und solche Sachen. Da achte ich schon auf den Grundriss, weil ich eben weiß, es sind die Möglichkeiten einfach eingeschränkt.
Okay, also da lässt die Denkmalschutzbehörde nicht gut mit sich reden, also bei Grundrissänderungen, auch wenn man wirklich darlegen könnte, dass es nicht zielgruppengerecht ist, ne, der Grundriss, sagt die Denkmalschutzbehörde meistens, nee, der muss aber trotzdem zumindest zum Großteil bis ganz erhalten bleiben, ja, der Grundriss.
Oftmals hat die historischen Raumaufteilungen, ja. Ne, also es ist nicht so, dass jetzt dann die Küche an der gleichen Stelle bleiben muss, das nicht. Ne? Aber so die bestehenden Mauern, wenn die einfach schon ein entsprechendes Alter haben, dann sollen sie möglichst erhalten werden. Aber es ist durchaus möglich, dass auch einzelne Mauern auch dann, wenn es wirklich sinnvoll ist oder notwendig ist, dann auch wegkommen oder ein Durchbruch gemacht werden kann. Also das geht schon. Aber verlassen kann man sich halt nicht drauf, ne? Und deswegen achte ich eben schon drauf, dass eben so auch die Grundstruktur von den Grundrissen halt dann auch passt.
Okay, und wahrscheinlich das Hinzufügen von Wänden ist einfacher als Entfernen, ne?
Ja, genau.
Würde ich vermuten. Also mit Trockenbau kannst du wahrscheinlich besser arbeiten, um sozusagen große Flächen praktischer zu schneiden. Ja. Aber Wände entfernen ist dann wahrscheinlich eben schwieriger und dann eher mit Durchbrüchen, ne, wie du sagst.
Genau, ja.
Okay, dann spannend, zurück jetzt zu Eschenau. Welche Zielgruppe hast du hier gesehen? Weil du sagst Lage. Man kann ja sagen, das ist bei Nürnberg, ne, grob.
Ja.
Wie weit fährt man nach Nürnberg und welche Zielgruppe hast du gesehen im Ankauf?
Ja, also klassisch, also das sind halt, waren jetzt zwei Dreizimmerwohnungen, eine Zweizimmerwohnung, klassisch entweder Ehepaar oder ein Kind, und die halt dann einfach ja in Nürnberg oder auch in Eckental dann noch wohnen und arbeiten wollen. Also Eckental selber ist jetzt ein Ort von mit ungefähr 10.000 Einwohnern. Man braucht 15 bis, oder je nachdem, wo man nach Nürnberg will, also 15 bis 30 Minuten. Mhm. Hat eine Bahnanbindung, gibt Gymnasium dort, alle Einkaufsmöglichkeiten und ja, also auch interessante Arbeitgeber. Von daher also auch so ein solider Standort.
Ja, sehr gut, weil das ist auch mal wichtig, weil ich glaube, dass gerade am Anfang solche Standorte viele abschrecken, ne? Weil man das nicht gut einschätzen kann. Es sind ja nur 10.000 Einwohner, aber wir achten eben auch darauf, ne? Ich investiere auch selber gerne in solchen Standorten. Ich achte eben auch nur wie du darauf, dass die Struktur vor Ort funktioniert, dass es irgendwie keinen strukturellen Leerstand gibt, dass es da alles irgendwie in der Umgebung, ne, erreichbar gibt, dass es am besten eine Bahnanbindung gibt, eine Erreichbarkeit an eine große Stadt, und dann können solche Standorte eben auch, ne, sehr gut funktionieren.
Ja.
Okay, das heißt, da Haken dran. Ich würde sagen, wir kommen zur nächsten Herausforderung, weil ich sehe schon, wir müssen irgendwann noch eine Folge aufnehmen. Du hast viel zu erzählen, was ich wirklich sehr, sehr spannend finde. Ich könnte 3 Stunden mit dir sprechen über die Anekdoten, die du hast. Aber zum Thema Finanzierung. Wie hast du das Ganze finanziert? Du hast ja geschrieben, die Banken scheuen die Risiken bei Sanierungsprojekten, ne, wegen Kostenexplosionen. Hat es viele Absagen? Wie viele Banken musstest du ansprechen? Und ja, wie hast du das Thema Finanzierung für dich gelöst?
Ja, also bei dem Objekt war es so, da hatte ich schon auch ein konkretes Konzept, was die Sanierung anbetrifft, und da halt auch schon eine erste Kostenschätzung von meinem Geschäftspartner, und das hat dahingehend etwas erleichtert, weil ich halt mit der Bank halt dann schon auch konkret sprechen konnte und sagen konnte, okay, das sind jetzt die Anschaffungskosten, das sind die Investitionskosten, so und so möchte ich es vermieten. Da war schon so ein bisschen ein, ja, so ein grobes Konzept vorhanden. Allerdings haben damals auch viele Banken halt einfach dann ja gesagt, ja, aber mit Sanierung und entsprechend ja die Gefahren, die dann da stehen, und dann wird dann am Ende ein Fass ohne Boden, haben halt viele Banken abgesagt. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel ich angefragt habe, aber waren bestimmt 10. Mhm. Dann war aber letztendlich dann eine Bank, die dann vor Ort war in Eschenau, also der Filialleiter, der kannte eben schon die aktuellen dann Eigentümer und kannte das Objekt und hatte dann auch Interesse dran, dass in dem Ort was passiert, ne, was liegt direkt an der Hauptstraße, und ja, hat es einfach dann auch mit unterstützt, ne, und intern dann beschränkt auch verkauft, und so habe ich dann bei der lokalen Bank dann auch die Finanzierung dann regeln können.
Okay, und also spannend, also das ist manchmal so, ne? Man muss viele Banken ansprechen, ja. Gerade bei komplexeren Projekten, aber du bist dran geblieben und hattest du dann schon eine Zusage vor Ankauf oder wann hattest du die Zusage der Bank?
In diesem Fall ja.
Okay, ja. Was ja auch wichtig war, ne? Gerade beim ersten Projekt wahrscheinlich,
genau,
ja. Empfehlen wir auch nicht zu kaufen ohne Bankenzusage, außer man ist dann irgendwann Profi vielleicht, ne? Dann ändert sich die Situation, aber auch da bleibt's riskant. Okay, du hast dann also irgendwann eine Bank gefunden. Zu welchen Konditionen hast du finanziert?
Damals auch noch um die 1%.
Okay, ja, sehr gut. 1% und Tilgung?
Tilgung waren damals, glaube ich, 2%.
Ja. Okay, 1% Zinstilgung und 2%, 3% Annuität. Und hattest du tilgungsfreie Zeiten vereinbart oder irgendwelche sonstigen Besonderheiten?
Da war es eben so, das waren 3 Wohneinheiten und da gab es eben damals auch ein KfW-Programm. Mhm. Und da war es eigentlich nur jetzt, glaube ich, 2 Jahre tilgungsfrei zum damaligen Zeitpunkt.
Okay, 2 Jahre für die Entwicklungszeit, ne? Was ja sinnvoll ist, da hat man ja keine Mieteinnahmen. Okay, dann zu den Förderungen können wir gleich noch kommen. Da hattest du ja die auch zusammengeschrieben, das ist nämlich auch spannend. Okay, da hattest du also eine Lösung gefunden, auch eben zum Teil durch die KfW-Förderung überhaupt möglich, ne? Weil du hast es ja gekauft. Zu einem Kaufpreis übrigens von?
400.000.
400.000, okay.
Ja.
Okay, weil du hier in der Übersicht stand 1 Euro, glaube ich.
Ja, weil das war eben auch das Besondere an dem Objekt. Also ich habe es für 400.000 gekauft, habe aber dann auch das Potenzial entdeckt, weil das waren eben jetzt nicht nur das Haus mit so knapp 300 Quadratmetern, sondern eben auch ein Grund mit 1.900 Quadratmetern. Mhm. Und habe da eben schon so von der Struktur und wie es eben liegt, erkannt, dass man die Scheune einfach abreißen kann und da entsprechend auch einen Neubau noch planen kann. Ja, und zum damaligen Zeitpunkt habe ich jetzt noch keinen konkreten Plan gehabt, was das Ganze kostet und wie ich da mal vorgehe. Aber das Potenzial habe ich immer erkannt. Und letztendlich ist es sich dann so entwickelt, dass im Zuge der Gesamtplanung von diesem Areal wurde dann eben auf dem ehemaligen Scheunengelände wurden da zwei Doppelhäuser geplant. Eine Option war, das dann selber zu realisieren und dann zu verkaufen. Habe mir aber zum damaligen Zeitpunkt dann doch entschieden, einfach nur das Grundstück zu verkaufen an einen Bauträger. Und letztendlich habe ich es dann für knapp 400.000 Euro wieder verkauft. Ne, das heißt also, ich musste Planung noch machen, so 50.000, also ein bisschen musste ich noch reinstecken, oder für den Abriss. Aber letztendlich deswegen halt so für den Denkmal selber 400.000 gekauft, das Grundstück eben für 400.000 wieder verkauft. Und ja, von daher so symbolisch dann 1 Euro für das Denkmal mit dann noch 900 Quadratmeter Grund.
Okay, spannend. Also du hast das Potenzial gesehen und sozusagen den Kaufpreis wieder reingeholt.
Genau.
Sehr, sehr, sehr gut. Okay, verstanden. Das war ein cleverer Move. Und dann eine weitere Herausforderung, Denkmalschutzauflagen. Darüber haben wir ja zum Teil schon gesprochen. Du hattest geschrieben, ne, im Vorfeld, Innenputz musste erhalten bleiben. Keine Dachflächenfenster zur Straßenseite waren erlaubt. Strenge Vorgaben zur Ausführung der Fenster. Einschränkungen bei energetischen Maßnahmen und eben kaum veränderbare Grundrisse. Wie hast du diese Themen jetzt abschließend gelöst? Das waren also die kleinen Herausforderungen, ne? Hier, wie hast du das gelöst?
Genau, also zu den Grundrissen war eben da wieder gleich beim Eingang liegt das Treppenhaus. Also von daher war es einfach dann möglich, da die Wohnungen von gleich gut zu erschließen. Das heißt, Grundrisse mussten gar nicht groß geändert werden. Ja. Ja, Lessons learned bei den Dachflächenfenster war so, da waren Dachflächenfenster zur Straße hin im Bestand. Dann haben wir gedacht, oh ja, da ist dann das Schlafzimmer, dann machen wir da auch noch ein Dachflächenfenster wieder rein. Muss man dann aber wieder zurückbauen, weil es war eben jetzt dann nicht genehmigt und die Denkmalbehörde sagt eben, nein, zur Straßenseite wollen sie keine Dachflächenfenster. Mhm. Wenn man das Objekt sieht, also von der Straße, da stehen noch große Bäume davor, man sieht das Dach gar nicht. Ne? Mhm. Aber das ist halt so ein Punkt, wo einfach die Denkmalbehörde, so ging es um das Prinzip, sagt, nein, da soll einfach diese historische Gestalt erhalten bleiben. Geht nicht, musst du wieder zurückbauen. Ne? Allerdings dann auf der Südseite, straßenabgewandt, waren eben die Balkonanlagen, die Dachflächenfenster, alles kein Problem. Ja, und das sind einfach so Sachen, wo ich jetzt auch dann wieder weiß, ja, so die Draufsicht ist einfach wichtig, ne, aber was dann so ein bisschen versteckt ist, da lässt die Denkmalbehörde auch viel mit sich reden, das ist dann weniger wichtig und da kann man dann halt eben auch Balkonanlagen und Dachflächenfenster und solche Sachen dann durchaus auch mit einplanen und wurden bisher dann auch immer genehmigt.
Okay, ja, spannend, also einfach im Austausch mit der Denkmalschutzbehörde geblieben, da Lösungen gefunden, du hast auch geschrieben.
Ja. Da wird auch zum Beispiel auch jetzt Thema PV, weil ich auch kürzlich wieder gelesen habe, nee, PV bei Denkmal geht nicht. Doch geht, auch beim anderen Objekt hätte ich es mitmachen können, habe mich dann dagegen entschieden, weil es mit Mieterstrom und so mir zu kompliziert war. Aber letztendlich haben wir da auch die Genehmigung bekommen, auch wieder straßenabgewandte Seite, Photovoltaik, kein Problem. Ja, also okay. Deswegen ja, auch da genau. Sagen wir so, gewisse Denkweise oder gewisse Sichtweise der Denkmalbehörde dann verstehen und dann kann man dann doch vieles noch machen.
Okay, ja, spannend zu wissen, weil genau das denken viele, ne, dass PV gar nicht möglich ist bei Denkmälern. Okay, und genau, du hattest eben zum Beispiel das Thema Dämmung gelöst über eine Innendämmung.
Genau.
Ne? Du darfst ja keine Außendämmung machen, hast aber eine stärkere Innendämmung genommen. Genau. Grundrisse haben ja zum Glück gepasst, ne? Da musstest du ja kaum bis gar nichts verändern. Mhm.
Das Thema Putz zum Beispiel war noch, der Putz aus Laiensicht, also ohne großes historisches Flair, war hässlich, ne? Also für mich nicht erhaltenswert. Denkmalbehörde hat gesagt, nein, das ist aus einer besonderen Zeit und muss erhalten werden. Aber Viele denken dann auch, alt erhalten, oh, das muss man aufwendig restaurieren mit dem Kirchenmaler oder sonst was. Nee, erhalten heißt einfach nicht entfernen. Und die Lösung war dann eine Vorsatzschale, Rigipsplatten drauf und somit ist der Putz erhalten, wird jetzt weiter geschädigt. Und wenn in 50 Jahren jemand diesen Putz nochmal sehen will, kann man den Rigipsplatten einfach wegmachen und hat den Putz noch drunter. Na, oder dann auch so bei anderen Objekten mit Holzdielen, muss man auch nicht irgendwie aufwendig abschleifen und restaurieren oder sowas. Oftmals ist dann einfach die Lösung dann auch so, drin lassen, aber dann mit Trockenestrich, Fußbodenheizung, ganz normalen Trittschall, ganz normalen Fußbodenaufbau drauf machen, und dann bleiben die Holzdielen einfach unten erhalten, sind sogar noch ganz gut geschützt, und ja, Thema erledigt.
Sehr gut, das ist ein sehr wertvoller Insight tatsächlich, weil das wissen viele eben auch nicht, ne? Weil es erhalten bleiben muss, heißt es eben nicht, dass man es restaurieren oder aufarbeiten muss, ne? Genau, ja. Okay, also man muss kreativ sein, manchmal im Denkmal, nehme ich mit, um da Lösungen zu finden, wie man bestimmte Gebäudeteile erhalten kann, aber trotzdem nicht restaurieren muss, ne? Genau, um Kosten zu sparen. Ja. Okay, ja, spannend. Und letzte Herausforderung bei dem Projekt war das Thema Handwerker, hattest du geschrieben. Das heißt, es war einfach ein recht komplexes Projekt, wo jetzt nicht wahrscheinlich der 0815 Around-Handwerker, ne, einfach rangelassen werden sollte.
Ja, also das grundsätzlich bei Denkmälern, das sind doch hier und da halt so Detailanforderungen halt auch von der Denkmalbehörde. Und da ist dann schon gut und wichtig, also zum einen halt erstmal mit dem Architekten zusammen abzuarbeiten, der halt Erfahrung hat im Denkmalschutz, weil diese Abstimmung, also sei es jetzt eine Baugenehmigung oder auch eine denkmalrechtliche Erlaubnis, ne, ist dann über einen Architekten halt dann einzufordern. Und da ist meine Erfahrung, ist halt gut, wenn jemand schon Erfahrung mit Denkmälern hat, einen guten Draht zur Denkmalbehörde dann auch hat und dann eben manche Sachen auf einen kleinen Dienstweg auch klären kann. Ne? Und dann auch von den Handwerkern, kommt immer aufs Gewerk drauf an, aber hier und da sind doch halt dann auch besondere Ausführungen notwendig und da schon auch, ich würde sagen, jetzt überall Spezialisten, aber schon Fachleute, dass es einfach dann stimmig ist und einfach dann auch miteinander passt.
Ja. Okay, also auf jeden Fall höhere Kosten, die dann einhergehen logischerweise, weil du brauchst eben Spezialisten, Fachfirmen, was aber sich für dich lohnt, auch durch die Förderung nicht zuletzt, ne? Genau. Und weil du ja das Grundstück ja auch aufgeteilt hast, verkauft hast und da ja auch wieder einen großen Teil drin hattest. Ja. Okay, jetzt sehe ich hier vor mir, das kann man ja auch einblenden dann beim YouTube-Video, das schöne Ergebnis, wie das geworden ist mit dem Balkon, mit den Fenstern. Sieht schon beeindruckend aus und schön auch innen vor allem, wie du es gemacht hast. Da sieht man ja auch innen, sieht es aus wie ein normaler, sanierter Altbau, ne, kann man sagen. Ja. Also man erkennt gar nicht, dass eben irgendwas erhalten geblieben ist. Wahrscheinlich, weil es eben versteckt ist, wie du beschrieben hast. Ja. Man sieht, dass es wirklich schön ist mit Parkettboden, nehme ich an, ne, wie ich sehe. Ja. Ja. Fliesen, hochformatigen Fliesen im Badezimmer, freihängendem Waschbecken, also wirklich moderner Standard, den du da hergestellt hast. Mhm. Okay, und das Spannende sind jetzt natürlich zuletzt die Zahlen. Auf die gehen wir jetzt ein bisschen ein, weil wir das zweite Projekt gleich noch kurz anreißen wollen, was die Zahlen angeht, weil es aktueller ist. Aber hier war natürlich der spannende Ansatz oder der spannende Punkt überhaupt die Sonderabschreibung für Denkmäler. Denn bei Denkmal kannst du über 12 Jahre, ne, die Sanierungskosten, die anerkannten Sanierungskosten zu 100% abschreiben. Mhm. In den ersten 8 Jahren 9% und dann in den 4 Jahren darauf 7%.
Genau, ja.
Und du hattest anerkannte Sanierungskosten von 740.000 Euro.
Jawohl, mhm.
Genau, und darauf konntest du dann eben das komplette abschreiben in 12 Jahren oder bisher immer noch dabei, aber es ist in 12 Jahren abgeschrieben und hast dann also bei zum Beispiel 30% Steuerlast eine Steuersparnis von 220.000. Mhm. Ja, du hast die Zahlen auch vor dir, sehe ich gerade, ne?
Jawohl.
Genau, und da kannst du ja kurz weiter den Gedanken fortführen. Wie hat sich dann die Rechnung für dich am Ende gelohnt?
Ja, letztendlich dann durch die, also bei Denkmalobjekten sind verschiedene Aspekte, die das einfach spannend machen. Das eine ist die Denkmal-AFA, dann ist eben auch gewisse Zuschüsse, ne, die es halt von der Gemeinde, vom Bezirk oder vom Denkmalamt auch gibt. Das macht es auch noch spannend. Also in dem Fall waren es hier 35.000 Euro. Dann grundsätzlich arbeite ich auch bei der Sanierung oder bei der Finanzierung auch mit KfW-Darlehen. weil es ist jetzt, diesen KfW-Effizienzhaus-Denkmal-Standard zu erreichen, ist jetzt nicht ganz so aufwendig, ne? Weil der ist schon abgespeckt, sind die Anforderungen nicht ganz so hoch, weil eben berücksichtigt wird, dass man oftmals keine Außendämmung aufbringen kann oder einfach jetzt ein Denkmal nicht so dämmen kann oder keinen Neubau draus machen kann. Ne? Und jetzt diesen Standard zu erreichen, ist jetzt mit vertretbaren Mitteln oftmals zu erreichen, weil letztendlich, eine gewisse energetische Sanierung ist eh sinnvoll und notwendig bei ganz alten Häusern, dass man sagt, nee, ganz so nur so lassen kann man es oftmals nicht. Aber wenn man da halt so das Notwendigste macht, kommt man eben in diesen KfW-Bereich. Und es ist jetzt in den letzten Jahren leider nicht mehr ganz so attraktiv von den Konditionen. Jetzt aktuell sind so ungefähr 1-1.5% Zinsvorteil gegenüber normalen Bankfinanzierungen. Es waren schon mal deutlich mehr, also war schon wirklich teilweise ganz interessant. Jetzt auf die Tilgungszuschüsse sind in der Regel so 10% vom Darlehen. Und jetzt in den meisten Fällen sind so ungefähr 150.000 Euro pro Wohneinheit dann möglich. Das heißt, also wenn man da halt dann jetzt wie in Eckental 3 Objekte oder dann beim anderen Objekt 5 Wohnungen realisiert, dann hat man halt entsprechend, ja, 450 oder 750.000 einfach an zinsgünstigen Darlehen. Damals war eben die Tilgungsfreizeit 2 Jahre. Inzwischen oder derzeit sind es eben bis zu 5 Jahre Tilgungsfreizeit. Und das sind einfach so Aspekte, die es halt auch noch dann spannend machen. Und jetzt bei Eschenau war nochmal so ein besonderer Aspekt, das fiel zur Corona-Zeit. Und da wurde die Mehrwertsteuer gesenkt. Und dann, ja, gab es halt noch ein Geschenk vom Staat. Und da habe ich halt auf die ganzen Sanierungsmaßnahmen, weil sie gerade in diesen 6 Monaten zum Abschluss kamen, nicht 19% Mehrwertsteuer gezahlt, sondern 16%. Ne, waren auch nochmal 22.000. Und so waren einfach durch die Zuschüsse, durch diese Steuersenkungen, hat sich für mich einfach definitiv gerechnet.
Ja, okay, spannend, genau. Das heißt, durch die Sondereffekte lohnt sich der Denkmal am Ende. Ist zwar mehr Aufwand, mehr Kosten, aber eben Sondereffekte mit Zuschüssen und Co., wie du gerade beschrieben hast. Kannst du kurz sagen, einfach, wir steigen nicht genau in diese Zahlen hier ein, was machen wir gleich beim nächsten Projekt kurz, aber das aktueller ist, aber wo stehst du heute bei dem Projekt, was Cashflow und oder Rendite angeht? Ist ja voll vermietet, voll entwickelt. Wo stehst du da gerade? Hast du so eine grobe Idee?
Oh, die Zahl habe ich jetzt gerade nicht parat. Also es ist voll vermietet. So jetzt vom aktuellen Bestandswert ist die Mietrendite bei 4%. Steuervorteil, habe ich ja die Zahlen gar nicht parat.
Okay, aber auf jeden Fall ein guter Cashflow-Überschuss, der da hängen bleibt, wenn man sich das zusammenrechnet.
Genau, ja.
Okay, ja, und diesen Überschuss, den können wir uns am zweiten Projekt anschauen, was wir jetzt noch kurz besprechen wollen, nicht so sehr im Detail wie das erste, weil da haben wir uns jetzt mal genauer angeschaut, ne, wo die Herausforderungen lagen, wie du das Ganze gelöst hast. Das war aber eben der Kauf in 2018, da waren, kann man sagen, die Zinsen noch sehr niedrig. Und dann kam 2022 natürlich das Wendejahr, der Zinsanstieg. Und du hast dann also auch diverse Objekte weitergekauft, aber unter anderem 2023 in Scheinfeld.
Jawohl.
Eine Gaststätte gekauft, die wir auch einblenden können. Eine schöne gelbe Gaststätte, wie ich sehe. Genau, da kannst du ja kurz mal sagen, was das war, was du daraus gemacht hast, ohne ins Detail zu gehen, weil dann können wir uns gleich die Zahlen anschauen.
Ja, das ist eine ehemalige Gaststätte in Scheinfeld. Ist jetzt ein Standort, der fast ein bisschen grenzwertig ist, von meiner ursprünglichen Aussage, weil es doch relativ ländlich ist. Ist ungefähr dreiviertel Stunde von Nürnberg entfernt. Aber mich hat trotzdem der Standort überzeugt, weil das Gymnasium wurde erneuert, wurden 20 Millionen investiert, hat eine gewisse Infrastruktur, hat Einkaufsmöglichkeiten und ist einfach so in dem Raum zwischen Würzburg und Nürnberg einfach noch so ein kleines Zentrum. Und wie sich auch jetzt rausgestellt hatte, also die Nachfrage nach Mietwohnungen war enorm. Also gerade die kleinen Wohnungen hätte ich auch 5-mal vermieten können. Also das war wirklich sehr, sehr interessant. Aber da von der Lage her eher ländlich, aber trotzdem noch mit entsprechenden Infrastruktur. Ja.
Okay.
Und das war eben so, jetzt Eckental hatte ich ja noch wirklich vorm Ankauf halt durchgeplant, ne, und auch finanziert. Inzwischen bin ich da fast ein bisschen, fahre ich ein bisschen eine andere Schiene, oder die anderen Objekte habe ich mehr dann gefunden. Ich dachte, okay, ich schaue mir das an und stelle gewisse Überlegungen an und schaue, wie ist der Grundriss und wie ist die Grundsubstanz. Aber zum Teil weiß ich noch gar nicht genau, was jetzt daraus wird. Na, weil jetzt in dem Fall war das halt eine ehemalige Gaststätte mit dem Anbau. Na, und das liegt unmittelbar an einem Stadtsee. Na, und dann, als ich nach dem Ankauf war, auch eine Überlegung, den Anbau abzureißen und dann Neubau hinzustellen. Ja, sogar mit Kaffee, ne, direkt zum See hin, und hatte da auch dann auch Gespräche auch mit Bäckereien, die das Kaffee vielleicht betreiben. Und so hat das Ganze erstmal sehr entwickelt und es war eben auch so ein Gedankenprozess. Na, und deswegen musste ich aber den Ankauf eben auch aus Eigenmitteln tätigen, weil ich konnte zu keiner Bank sagen, das wird's und so viel Wohnfläche oder so viel Gastro und so viel Sanierungskosten. Und natürlich hat dann auch keine Bank gesagt, ja, okay, wir geben Ihnen das Geld ohne sonstige Sicherheiten, sondern nur für das Objekt. Und deswegen war ihm nur der Ankauf aus Eigenmitteln möglich.
Ja, okay. Aber ist das auch nur so möglich, würdest du sagen, jetzt für andere zum Nachmachen? Oder würde man eben eine Bank finden mit einem Vorprojekt, ne, was man ordentlich plant, die das mitfinanziert von vornherein?
Also die Bank will einfach halt ein klares Konzept halt haben. Ne? Und wenn das Denkmal in so einem Zustand ist, dass man sagt, man hat ein klares Konzept, man sagt, okay, das kostet der Ankauf, das sind die Sanierungskosten, das ist der mögliche Puffer, falls doch noch was schief geht, dann stehen so und so viele Quadratmeter Wohnfläche mit dem Quadratmeterpreis an Vermietung und das ist einfach so ein schlüssiges Konzept dann auch hat, dann geht die Bank mit. Also, oder kann man eine Bank finden, die das auch mitträgt. Ne? Wenn man dann auch einen gewissen Track Record hat und sagt, ja, ich habe schon mal was saniert, ne? Und dann kann man definitiv halt eine Bank finden, die in diesem Business Case einfach noch mit unterstützt. Also das ist jetzt jetzt gar nicht so eine große Herausforderung. Ne? Okay, bei meinen Objekten war es mehr so den konkreten Plan schon zu haben und sagen zu können, okay, es dann jetzt wie in Scheinfeld 410 Quadratmeter Wohnfläche, 5 Wohneinheiten und ja, die Mieteinnahmen ab dem Zeitpunkt und so weiter. Also das war halt beim Ankauf noch nicht absehbar.
Okay, ja, spannend. Wir kommen, du hast dann doch die Finanzierung abgeschlossen November 24, dazu kommen wir gleich. Mhm, aber kurz zusammengefasst, es waren also 5 Wohnungen, die du realisiert hast. Etwa 409 Quadratmeter Wohnfläche mit einer Doppelgarage und 6 Stellplätzen.
Jawohl.
Du hast gekauft und jetzt schauen wir uns mal erstmal nur die Kalkulation an. Ohne die Sondereffekte, ne? Weil da kommen wir gleich dazu, warum es doch spannend sein kann. Du hast nämlich gekauft für 220.000 Euro, hast 60.000 Euro etwa Kaufnebenkosten, Planung etc. investiert.
Genau.
Und dann nochmal für knapp über 1 Million saniert, 1.050.000 etwa.
Jawohl.
Hast also ein Gesamtinvest von 1,33 Millionen und hast jetzt eben das voll vermietet oder ne, nahezu vermietet oder es geht jetzt in die Vermietung.
Genau, ab März wird es vermietet, ja.
Ab März, okay, ab März mit Mieteinnahmen von 51.000 Euro, netto kalt, ne? Ja. Das ergibt eine Mietrendite erstmal von 3,83% circa.
Ja.
Warum kann das trotzdem spannend sein, Harry? Warum machst du das?
Ja, also da kommt man jetzt dann drauf, weil das ist eben, wenn ich jetzt mal so rein die Zahlen präsentiere, ne, und dann viele, ja, Profis, die dazuhören oder Investoren, ne, die sagen, ja, sorry, also heutzutage 3,8%, geh weiter, ne, also ist ja völlig unsexy, also nichts für mich. Ne, aber wenn man halt dann so die einzelnen Aspekte und die Besonderheiten halt dann auch mit anschaut, kann es ihm doch noch Spaß machen. Ich habe ja schon vorhin gesagt, das sind so die verschiedenen Bausteine, die bei Denkmalimmobilien einfach zum Tragen kommen. Und letztendlich von den Sanierungskosten, also ich musste, wie gesagt, so 1,05 Millionen halt reinstecken. Es ist da in der Regel nicht alles abzugsfähig, weil zum Beispiel Außenanlagen können nicht dazu, aber der restliche Großteil der Sanierungskosten ist wirklich fällt in diesen AFA-Aspekt. Ne? Also man kann sagen, so ungefähr 900.000 Sanierungskosten sind sonderabzugsfähig und entsprechend halt mit, je nachdem, was man halt für einen Steuersatz halt hat, bei 30% wären es halt 270.000, bei 42% wären es 380.000, die man halt über die 12 Jahre einfach an Steuern spart.
Mhm.
Ja, das ist so ein Aspekt, das einfach so Denkmäler einfach interessant macht, bei entsprechenden zu versteuernden Einkommen.
Genau. Okay, und genau, und das, also Zuschüsse, Abschreibungen, du hast ja geschrieben, du hast Denkmalzuschüsse bekommen, ne? KfW-Zuschüsse, hast dann im November 25, also jetzt vor kurzem, eine Finanzierung abgeschlossen. Wie sehen die Konditionen dort aus?
Ja, da war es eben so, das sind da 5 Wohneinheiten, das heißt 5 KfW-Darlehen, so je 150.000, und die konnte ich für 2% abschließen. Ja, und damaliger Marktzins war ungefähr 3,5%. Das heißt, ich habe auch da halt mal einen Zinsvorteil durch diese KfW-Finanzierung. Ich habe insgesamt 85.000 an Tilgungszuschuss, die ich dafür für das Darlehen bekomme, und habe noch 5 Jahre tilgungsfrei.
Okay, das heißt, wenn wir uns das mal runterrechnen, um die echte Rendite sozusagen zu berechnen, könnten wir sagen, du hast einen Gesamtinvest gehabt von 1,33 Millionen.
Genau.
Abzüglich der Zuschüsse, Denkmalzuschüsse von 148.000.
Jawohl.
Ja. Abzüglich des Tilgungszuschusses der KfW in Höhe von 85.000.
Jawohl.
So.
Moment. Zinsvorteil, das sind so, kann man sagen, bei diesen 770.000 halt 1%, um es mal einfach zu rechnen, dann über 10 Jahre sind auch halt nochmal dann 77.000.
Okay, minus, ich mache nochmal 85.000 KfW-Zuschuss und 77.000 Zinsvorteil ungefähr.
Genau.
Das heißt, wir kommen auf etwa 1 Million. 1.020.000 ergibt sich jetzt hier aus meiner Rechnung. Mhm. Das wäre sozusagen dann der bereinigte Kaufpreis. Und dann können wir eine Rendite vor Steuern berechnen. Aber wenn wir eine Rendite nach Steuern berechnen wollen, hast du eine Steuersparnis von 378.000.
Bei 42%. Also ich bin schon ein bisschen einkommensteueroptimiert. Das heißt, bei mir kommt nicht ganz so viel zu tragen. Aber wenn man ein entsprechendes Einkommen hat, kann man dann einfach 42% nochmal senken und werden halt eben da 380.000, die man einfach über 12 Jahre nochmal spart.
Ja. Okay, sagen wir einfach mal 300.000, ziehen wir nochmal ab, ne? Um solange die Steuersparnis mitzunehmen, dann hat man abzüglich der Abschreibung etwa am Ende 720.000 Euro bezahlt. Welche Mieteinnahmen stehen dem jetzt gegenüber? 51.000.
Genau, jawohl.
Das heißt, wir haben 51.000 durch 720, die wir uns gerade errechnet haben, ergibt also etwa 7% Rendite.
Genau.
Was eben ordentlich ist, gerade im Hinblick auf die niedrigeren Zinsen. Also wir haben den Zinsvorteil ja schon mit reingerechnet. Tilgungsfreie Zeit und du hast 2% Tilgung vereinbart, hast ein wunderschönes, denkmalgeschütztes Haus wieder zum Leben erweckt und Familien Wohnraum gegeben oder generell Mietern Wohnraum gegeben und hast gute Cashflow-Überschüsse mit eben einer Rendite nach Steuern von etwa 7%.
Genau. Und vor allem, also das Haus ist halt wirklich grundlegend saniert. Ne? Das heißt, also da ist eben, wird mit Wärmepumpe beheizt, Fußbodenheizung, Sanitär, Elektrik, alles ist neu. Fenster sind hochwertig, Holzfenster, und ja, man hat praktisch halt Neubaustandard, na, und eben, wo man da auch ist, was die zukünftige Instandhaltung anbetrifft, halt erstmal seine Ruhe hat, und jetzt nicht irgendwie dann irgendwelche Fallrohre irgendwann mal nach, dann doch früher oder später ersetzen muss oder sowas. Das ist alles gemacht, der Kanal ist neu und Hausanschlüsse, Glasfaser ist verlegt, hat da einfach einen Neubau mit, ja, 7% Rendite.
Ja. Genau, also sogar vielleicht besser, kann man sagen, ne? Weil Neubau Standard, aber mit einer ordentlichen Altbau-Bausubstanz.
Genau, ja. Und auch einen besonderen Charme, den man heutzutage auch noch nicht mehr herbekommt.
Ne? Also das heißt, aus beiden Welten das Beste, ne?
Ja, so kann man sagen.
Genau, und natürlich müsste man jetzt noch das Mietausfallwagnis und eine Rücklagenbildung, ne? Ja. Mit reinrechnen, wenn man ganz sauber kalkulieren will. Wir haben es jetzt einfach nur überschlagshalber kalkuliert. Okay, also wie man sieht, sehr, sehr spannendes Projekt auch, was du hier realisiert hast. Auch sehr, sehr aktuell, deswegen haben wir das uns mal rausgepickt. Du hast ja einige andere Projekte noch realisiert. Hast also ordentlich Erfahrung gesammelt in Richtung Denkmal. Und jetzt, eigentlich die letzte Frage, die ich an dich habe. Wie sieht dein Jahr 2026 aus, Harry? Was hast du vor?
Ja, also erstmal die Denkmalprojekte weiter vorantreiben. Ne? Also das Scheinfeld ist jetzt in den letzten Zügen. Das wird ab 1. März vermietet. Ein Schlüsselfeld ist eigentlich noch so das, ja, bisher mein größtes Projekt, wo auch dann halt so ein altes Herrenhaus, das auch dann jetzt saniert wird. Da geht es jetzt doch um die Details der Planung. Ist großes Grundstück mit dabei, ähnlich wie in Eckental, das auch noch dann mit Neubau dann auch bebaut werden kann, das dann umzusetzen. mit meinem Geschäftspartner bin ich jetzt auch gerade noch dabei, in Schwabach ein Objekt noch mit zu vertreiben, das aber dann auch jetzt dann saniert wird in diesem Jahr und auch fertiggestellt wird. Also von daher, mit den Denkmalimmobilien wird es nicht langweilig. Und wie wir auch schon gesagt haben, jetzt bei zwei Objekten ist dann auch die 10-Jahres-Frist dann vorbei, da einfach auch halt ja, zu überlegen, okay, wie geht's da weiter, Anschlussfinanzierungen zu klären. Also ich würde sagen, weiter Denkmalprojekte umsetzen, ins Ziel bringen und weiter Spaß haben mit Immobilien.
Ja, super. Danke, Harry. Und wenn jemand mit dir in Kontakt treten will, weil du hast ja auch gesagt, ne, du tauschst dich gerne aus, du teilst dein Wissen gerne, du hast mir deine Website geschickt, denkmal-harry.de. Das heißt, da kann man auch deine Kontaktdaten finden, ne, und sich mal vielleicht mit dir austauschen zu dem Thema.
Ja, also ich bin auch da sehr gern also offen für einen Austausch, weil ich muss selber sagen, also von Immocation habe ich sehr viel profitiert in meiner bisherigen Laufbahn und ja, letztendlich auch, ich habe selber nie die Masterclass oder sowas besucht, ne, aber viel von den kostenlosen In-Content einfach da auf mich gesogen und von daher jetzt auch dann einfach etwas zurückzugeben und dann zu sagen, hey, wenn jemand Fragen hat oder hier da einen Tipp braucht, eine Einschätzung, ich möchte sagen, dass ich jetzt ein Vollprofi bin, aber einfach so mit einem gesunden Menschenverstand oder mit den bisherigen Erfahrungen kann ich schon dem einen oder anderen vielleicht dann helfen oder einfach so eine ja, Unterstützung geben, wenn jemand auch so Spaß hat, an so ein Denkmal mal sich ranzuwagen und das, ich sage immer so, das very, very long game mal in Angriff zu nehmen.
Cool. Jetzt stell dir vor, wo du wärst, hättest du die Masterclass gemacht. Genau, ja, Harry, vielen, vielen, vielen Dank. Spannendes Gespräch. Ich fand es total spannend, da Einblicke zu bekommen in das Thema Denkmal, deine Denkmalprojekte. Ich denke, die Zuhörer und Zuhörerinnen auch, dass da einige neue Insights bei rausgekommen sind, Einblicke in die Welt des Denkmals, weil das hören viele nur am Rande immer, ne, und befassen sich gar nicht so sehr damit. Und wir haben heute schon aufgedeckt, interessant, wie welche Möglichkeiten es doch gibt, ne, zum Thema Denkmal, wie die Finanzierung aussieht, welche Herausforderungen es gibt, welche Lösungen. Und ich freue mich, Harry, wenn wir im Austausch bleiben, wenn wir vielleicht in ein paar Jahren nochmal über deine weiteren Projekte sprechen, die du dann abgeschlossen hast. Und erstmal, ja, vielen, vielen Dank und alles Gute.
Danke. Vielen Dank. Ebenso. Ciao.
Bevor es für dich weitergeht zur nächsten Podcast-Folge, nochmal der Hinweis auf unser 100% kostenloses Webinar zum Thema Steuern sparen als Immobilieninvestor mit Martin Richter. Termine gibt's unter
immocation.de/steuerwebinar.